Strong and Seen. Sportlerinnen im Spotlight.
Der Sportpodcast mit mir, Katharina Leder. Heute im Fokus Radsport mit Elisabeth Egger.
Das Handbike, ein speziell angefertigtes Rad, mit dem Athletinnen aus der Disziplin Paracycling, Handbike unterwegs sind. Sie bezwingen die Strecke, angetrieben durch Kraft und Ausdauer ihrer Arme. Die ersten offiziellen Paralympischen Spiele fanden 1960 in Rom statt und waren ein richtungsweisendes Ereignis für alle Sportlerinnen mit Behinderung.
Hallo und herzlich willkommen bei Strong and Seen, Sportlerinnen im Spotlight. Uns ist es in dem Podcast ja nicht nur wichtig, Spitzensportlerinnen eine Bühne zu geben, sondern auch die Vielfalt und Diversität, die der österreichische Sport zu bieten hat, abzubilden. Deshalb richten wir das Spotlight auch auf besondere Persönlichkeiten aus verschiedenen paralympischen Disziplinen. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute bei der Handbikerin und paralympischen Teilnehmerin Elisabeth Egger zu Gast sein darf und dass ich Sie als Gast bei Strong and Seen begrüßen darf. Hallo Elisabeth.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Elisabeth, du stammst ja aus St. Peter in Oberösterreich und bist 2016 das erste Mal auf einem Handbike gesessen und hast 2021 dann bereits deinen bislang größten Erfolg erfahren, nämlich die Silbermedaille bei den Paracycling-Europameisterschaften. Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Damit die Hörer und Hörerinnen auch wissen, worüber wir dann in den nächsten 30 bis 45 Minuten sprechen, kannst du uns denn kurz erklären, was denn ein Handbike ist?
Ein Handbike ist, also für alle, die was nicht wissen, das ist für Leute, die was zum Beispiel nicht gehen können, so wie für mich, das ist ein Rad, wo man drinnen liegt und wo man mit den Händen kurbelt und wo man quasi das Rad mit den Händen antreibt.
Gibt es da verschiedene Arten von Handbikes?
Es gibt die Kniebikes. Da kann man sich so vorstellen, da kniet man drinnen, da ist man eher nach vorne gelehnt und bei meinem Handbike, was ich habe, da liegt man drinnen.
Und damit wir es auch von jemandem hören, die sich darin gut auskennt, weil sie auch selber eine ist, was ist denn eine Parasportlerin?
Eine Parasportlerin, also ich habe seit meiner Geburt eine Beeinträchtigung und dadurch bin ich Parasportlerin, weil ich gewisse Sportarten oder einfach sehr viele Sportarten nicht normal unter Anführungszeichen ausüben kann. Also ich würde jetzt als Parasportlerin in dem Sinn bezeichnen, dass man da eine körperliche bzw. Behinderung hat oder manche nennen es auch Handicap. Und ja, durch das ist man eben eine Parasportlerin.
Okay. Und wie kam es denn jetzt dazu, dass du 2016 zum ersten Mal bei diesem Indoor-Training warst und auf einem Handbike gesessen bist?
Ja, ich habe mich damals bei der Weihnachtsfeier bei meinem Stammverein habe ich mich einmal durch alle Sportarten ein bisschen inspirieren lassen. Und dann ist eigentlich nur noch das Handbiken übergeblieben, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne ausprobieren. Und dann hat es im Dezember 2016 hat's das erste Indoor-Training gegeben und da habe ich das erste Mal dieses Handbike ausprobiert. Ja, also nach der ersten Einheit haben alle gesagt, ich glaube, das wird nichts, weil die kurbelt nicht rund, sondern eher eckig. Und dann hat jeder gesagt, ja, ich glaube, die kommt nicht mehr, weil das war jetzt nicht so optimal, wie das ausgeschaut hat. Und ja, ich bin trotzdem jetzt mal wiedergekommen und es ist immer besser geworden und ja, bin heute noch dabei.
Würdest du sagen, für dich war das beim Handbike, auch wenn das jetzt allen anderen Stimmen zum Trotz, durchaus eine Liebe auf den ersten Blick war, wo du dir gesagt hast, ja, das ist eine Sportart, da würde ich gern dranbleiben?
Genau, also am Anfang war es sicher sehr schwierig für mich, dass ich eben dass ich überhaupt rund kurbeln habe können. Also, und einfach, dass man, das war ganz was Neues für mich, ich habe das vorher nicht gekannt. Aber dann, wie ich gesehen habe, es geht doch, habe ich mir gedacht, da weiß ich, dass ich besser werden kann und dass ich da auch was erreichen kann.
Jetzt hast du auch gesagt, du hast schon andere Sportarten ausprobiert. Heißt das, dass Sport bei dir immer schon eine sehr wichtige Rolle gespielt hat?
Grundsätzlich so leistungsmäßig war, wie ich noch jünger war, nie wirklich so das Thema. Früher war einmal, also im Kindergarten habe ich damals angefangen mit Hippotherapie und in der Volksschule war es dann eher ganz normales Reiten, aber nie, dass ich gesagt habe, das würde ich gern leistungsmäßig weiter betreiben. Aber so habe ich mich auch gern bewegt und habe auch gern Sport gemacht. Aber wie gesagt, nur so hobbymäßig oder ja, für den Alltag gut.
Jetzt hast du angesprochen Hypotherapie. Was ist das?
Hypotherapie kann man sich so vorstellen, das ist eigentlich nur also am Pferd umsitzen und eher spielerisch das machen, die Bewegung vom Pferd spüren, dass man gemeinsam mit dem Pferd arbeitet, mit der Bewegung und einfach, dass das harmoniert.
Da hat das Fahrrad weniger einen eigenen Willen als das Pferd,
ja,
oder?
Ja.
Und wie ging es denn dann weiter? Jetzt hast du 2016 das erste Mal das Indoor-Training gemacht. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Ja, dann habe ich mir, also habe ich ein ganz altes Handbike geschenkt gekriegt von einem Handbike-Kollegen. Das ist bei ihm in einer Hütte gestanden. Die anderen Kollegen haben gesagt, es gehört eigentlich schon am Sperrmüll, weil es wirklich so alt war. Und dann habe ich aber einen anderen Handbike-Kollegen gefragt, der hat mir es dann wieder restauriert, sagen wir so. Also es war dann wieder fahrtüchtig. Und das war dann mein erstes Handbike. Und mit dem bin ich sogar die ersten paar Rennen gefahren, so wie zum Beispiel den Linz-Marathon oder das erste internationale in Rosenau in Frankreich. Und ja, 2018 habe ich mir dann wirklich ein wirkliches Handbike gekauft, das, was ich jetzt noch habe, wo man auch schon drinnen liegt. Und genau, so ist es vor sich
gegangen. War beim ersten Fahrrad nicht der Fall, dass man drinnen liegt.
Genau, also ich bin drinnen gesessen, aber ich bin halt sehr aufrecht gewesen. Also kein Vergleich zum jetzigen, was ich jetzt habe.
Wie schaut denn dein Trainingsalltag aus? Wie viel Zeit investierst du in das Training? Welche Einheiten gibt es da?
Also unter der Woche ist meistens so, dass ich vor der Arbeit schon eine Einheit mache mit dem Handbike und dass ich auch zum Beispiel nach der Arbeit dann entweder ins Fitnessstudio gehe oder dann eine zweite Einheit mache und meistens habe ich halt einmal in der Woche trainingsfrei. Genau, aber grundsätzlich richte ich mir so, dass ich eben vor der Arbeit schon eine Einheit mache und genau so ist mein Trainingsalltag. Und am Wochenende sind halt meistens die langen Einheiten, weil da habe ich dann auch mehr Zeit und unter der Woche sind eher eben die kürzeren Einheiten.
Beim Sport ist ja sowohl physisch als auch mentale Stärke sehr wichtig. Wie trainierst du denn deine mentale Stärke? Wie hältst du dich da mental fit und motiviert?
Also ich glaube, das hat jeder Sportler mal, dass er sagt, man heute freut mich gar nicht. Aber man muss sich halt dann immer vor Augen führen, was hat man schon alles erreicht oder was möchte man alles erreichen. Und ich glaube, wenn man sich dann denkt, jetzt mache ich das, wo es mich gerade nicht gefreut, aber dafür zahlt es sich beim nächsten Rennen umso mehr aus, weil ich dann wieder schneller bin. Oder einfach, dass man sagt, ja, erstens, man fühlt sich ja besser nach dem Training und ja, also ich war schon immer sehr ehrgeiziger Mensch. Also wenn mir ich was vorgenommen habe, ich habe es so lange gemacht, bis ich es geschafft habe oder bis ich es schaffe. Und ja, genau, das ist so meine Einstellung zu dem Ganzen.
Was glaubst du denn da, welche Fähigkeiten braucht es denn generell, dass man den Sport gut ausüben kann und auch erfolgreich darin werden kann?
Ich glaube, man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen, dass man nicht gleich, wenn es nicht gleich funktioniert, so wie bei mir am Anfang, dass man da einfach durchhaltet und dran bleibt und dass man einfach sich gewisse Ziele steckt. Ja, also es gehört natürlich ein bisschen, also ziemlich viel Disziplin auch dazu. Und ich glaube, das sind die Dinge, was man dazu braucht. Und natürlich, Freude darf auch nicht zu kurz kommen. Also es muss ja trotzdem Spaß machen. Weil ohne Spaß, glaube ich, macht man das nicht lang.
Ja, hupft man nicht weit, ja. Du hast mir jetzt im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, du arbeitest als Sacharbeiterin. Wo arbeitest du denn da und wie schaut das aus?
Ich arbeite beim Land Oberösterreich als Sacharbeiterin. Und jetzt bin ich derzeit auch sehr viel im Sekretariat tätig. Und da bin ich mit 35 Stunden angestellt. Ja, und da versuche ich halt, trotz der 35 Stunden Arbeit, das Training auch nicht hinten zu lassen. Ja,
funktioniert genau. Das gut, die Vereinbarkeit von Sport und Job?
Ja, es lässt sich eigentlich relativ gut vereinbaren, weil ich habe gute Dienstzeiten und das passt ganz gut, ja.
Was macht denn das Fahrradfahren für dich jetzt so besonders?
Ja, ich würde sagen, ich kann es trotzdem, trotz meiner Behinderung, voll gut ausüben. Also ich habe mir einfach gedacht, das ist ein Sport, den ich trotz meiner Beeinträchtigung, trotz meiner Spastik, was ich habe, gut ausüben kann.
Du lebst ja mit einer spastischen Tetraparese, hast du vorher schon kurz angesprochen. Kannst du kurz und in einfachen Worten erklären, was genau das ist?
Also es ist so, meine Muskeln verkrampfen sich. Also das ist immer, zum Beispiel wenn es draußen kalt ist, ist die Spastik noch mehr. Also wenn es zum Beispiel jetzt wieder wärmer wird, so im Frühling, dann ist es nicht so schlimm. Kommt natürlich auch auf Situation drauf an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einem Rennen voll nervös bin oder so, dann merke ich auch die Anspannung auch allgemein in die Füße zum Beispiel oder in die Arme. Oder ja, das kommt halt immer voll auf die Situation davon oder auch im Alltag, wie wenn jetzt ein Feuerwerk war neben mir. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, ich schrecke mich einfach, egal ob du jetzt 5 Sekunden vorher sagst, es wird laut, schrecke ich mich trotzdem. Also ja, genau.
Und inwiefern hat das denn auch Einfluss auf dein Training?
Aufs Training grundsätzlich glaube ich jetzt nicht so. Aber es ist jetzt so, man kann sich so vorstellen, ich kurbel ungefähr 30% mit der linken Hand und 70% mit der rechten. Sprich, wenn ich bergauf fahre und man fährt hinten nach und beobachtet mich genau, sieht man ganz genau, dass die rechte Hand viel mehr kurbelt wie die linke. Und darum ist es auch beim Rennen zum Beispiel, ich kann nie so schnell kurbeln wie die anderen in meiner Klasse. Also da müsste schon extrem was passieren, dass ich mal so schnell werde wie die anderen, sage ich jetzt mal so. Aber ist natürlich, je mehr dass man trainiert, desto besser wird es. Aber an einem gewissen Punkt ist es halt, dann geht halt nicht mehr. Also da kann ich ganz viele Stunden in der Woche trainieren und nur mal extra trainieren. Es wird spastik von dem her nicht weniger.
Mhm. Das heißt, du gleichst das immer mit der anderen Seite möglichst aus. Okay. Mhm. Ich würde da jetzt auch gern ganz offen drüber reden. Wirst du sehr oft auf deine Behinderung angesprochen?
Ja, so im Alltag. Also ich wohne direkt in Linz. Da in Linz ist, finde ich, nicht so extrem, wie wenn du am Land wohnst. Also ja, also man wird schon teilweise angesprochen von den Leuten auf der Straße, wo du denkst, wie kommen die Leute auf die Idee, dass die jetzt einfach ansprechen? Selber redest du jetzt auch nicht irgendwie an, wenn du siehst, der was gerade einen Gips hat oder irgend sowas. Also da denke ich mir dann schon teilweise, denkt bitte mal 2 Sekunden vorher nach. Und dann fragt sie es wirklich, wenn sie es wirklich wissen will. Und ja, da habe ich schon ziemlich viele Sachen erlebt, wo man sich echt denkt, muss das sein? Genau.
Das heißt, manchmal nervt es dich schon ordentlich, oder?
Ja, ich bin schon ziemlich abgehärtet, würde ich sagen. Aber in gewissen Situationen, da denken wir dann auch, okay, das ist mir noch nie passiert.
Mhm. Ja. Redst du grundsätzlich gern offen drüber?
Ja, ich rede schon offen drüber, weil ich denke mir, es hilft dir vielleicht auch andere Leute, wenn ich sage, so, mir geht es genauso. Oder ich rede auch gerne mit einer Freundin drüber, die was vielleicht auch im Rüschel sitzt. Weil dann kann man sich austauschen, geht es dir auch so? Oder wie reagierst du in die Situationen? Oder was sagst du dann zu dir? Oder sagst du gar nichts und fährst einfach weiter?
Jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen zu den Wettkämpfen kommen. Bei den Handbike-Wettkämpfen ist es ja so, da gibt es verschiedene Strecken, die sind in Distanz und Schwierigkeitsgrad unterteilt. Welche gibt es denn da?
Es gibt das Einzelzeitfahren und das Rundstreckenrennen. Und den Teambewerb, die 3 Bewerbe gibt es.
Und welche fährst du da am liebsten?
Ich fahre am liebsten das Rundstreckenrennen.
Mhm, warum?
Weil ich bin sehr ausdauernd. Und eben das Einzelzeitfahren, das ist relativ kurz im Gegensatz zum Rundstreckenrennen. Und nachdem ich sehr ausdauernd bin, liegt mir einfach das, glaube ich, ein bisschen mehr.
Okay. Was findest du denn besonders herausfordernd bei so Strecken?
Es kommt immer aufs Gelände drauf an. Ich tue mir zum Beispiel leichter, wenn es ein bisschen bergauf geht. Also ich bin nur geradeaus. Das liegt mir zum Beispiel nicht so. Oder das hängt auch wieder mit der Behinderung zusammen. Je flacher das der Kurs ist, desto mehr muss ich kurbeln und desto mehr kennt man dann auch die Spastik wieder, weil die linke Hand nicht so schnell kurbeln kann. Und darum ist mir einfach bergauf ein bisschen lieber, weil ja, das ja, liegt mir einfach ein bisschen mehr.
Hast du da irgendeine besondere Strecke in Erinnerung, wo du dachtest, boah, ja, die war schon knackig?
Ja, also zum Beispiel in Maniago 2018 bei der WM. Da war es auch so ein bisschen leicht hügelig, also immer ein bisschen flach und dann wieder hügelig. Und da war ich echt mit meiner Zeit auch zufrieden und also das ist mir sehr gut entgegengekommen, also die Strecken.
Jetzt hast du ja erstmals bei den Paralympischen Spielen in Tokio mitgemacht. Jetzt sind sie einerseits ja schon von 2020 auf 2021 verschoben worden und es hatte dann auch so auf die Spiele grundsätzlich Corona noch einen großen Einfluss. Jetzt hätte mich trotzdem interessieren, wie war denn der Flair für dich? Also beschreib es gerne mal für jemanden, der das noch nie erlebt hat.
Also nachdem ich auch zum ersten Mal dabei war, habe ich das ja im Vorhinein nicht kennt, wie das ist mit Publikum, mit einfach ganz normaler Situation. Und für mich war es so schon trotz Corona schon ein extrem cooles Erlebnis, einfach da mit dabei zu sein. Einfach, das hat schon angefangen bei der Einkleidung, beim Gewand, dass jeder dasselbe Gewand gekriegt hat. Oder eben bei der Verabschiedung oder dann fliegen alle gemeinsam, zumindest wir vom Radteam, fliegen da gemeinsam nach Tokio. Oder dann war ich bei der Eröffnungsfeier dabei und für eine Nacht im Paralympischen Dorf. Das ist schon ganz was Besonderes und ja, also das ist schon ganz einzigartig.
Was ist denn da besonders eindrucksvoll in Erinnerung geblieben?
Ja, also bei der Eröffnungsfeier, es waren absolut keine Zuschauer, aber es ist einfach die Stimmung für die ganzen Nationen, weil es waren extremst viele Nationen und einfach, wenn du dann siehst, da ist so eine LED und das Ganze, wo das Publikum gesessen wäre, war da so platziert und von jeder Nation, die was gerade einmarschiert ist, sind die Namen durchgestanden und es ist schon, wenn auf einmal da dein Name steht und dann ist das auch noch übertragen worden im Fernsehen und dann siehst du genau die im Fernsehen, irgendwie das ist irgendwie schon ganz besonders.
War fleischig, hä? Du hast ja dort dann den 9. Rang gemacht beim Zeitfahren und im Teambewerb. Wie war denn das für dich?
Ja, also wie gesagt, die Strecken waren voll super. Dort war es ja ziemlich heiß, also wie wir dort waren. Und mir liegt ja die Wärme oder die Hitze mehr wie die Kälte. Und darum, wie gesagt, andere haben voll das Problem mit der Hitze. Und für mich war das schon mal ein Pluspunkt. Betreuer vom österreichischen Team hat mir in der Zwischenzeit hat mir mal kurz reingeschaut, du bist noch Platz 10 vor und vor, weil wir waren 11 Teilnehmer. Und dann habe ich halt extra noch mehr Gas gegeben, weil ich wollte unbedingt eben Top 10 sein. Und dann habe ich es wirklich geschafft und dann, ja, das war schon ganz besonders.
Jetzt sind ja die Paralympischen Spiele immer direkt in den Anschluss an die Olympischen Spiele. Hast du das Gefühl, dass die Paralympischen Spiele da auch immer mehr an Aufmerksamkeit und an Interesse gewinnen?
Wenn die Paralympics stattfinden, dann schon. Aber es gehört ein bisschen, glaube ich, übers Jahr verteilt oder über die Jahre. Aber wenn sie nicht stattfinden, gehört der Parasport ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, würde ich jetzt sagen. Weil ich glaube, ganz viele Leute wissen einfach nicht, dass eben, ja, Paralympics, das wissen die meisten, aber dass einfach Parasport auch gibt oder dass gewisse Sachen auch ins Fernsehen gehören oder auch live übertragen werden sollen. Also das ist meine Meinung, weil ich denke mir, dann kriegen auch die Randsportarten von den Parasportlern mehr Aufmerksamkeit und ganz viele Leute wissen gar nicht, dass eben sowas ausüben können. Zum Beispiel ich habe das auch nicht gewusst, bevor ich eben nicht beim Verein dabei war, habe ich auch nicht gewusst, ah ja, das und das gibt es. Also ja, es soll schon, wenn ich in der Schule anfange, dass vorgeschlagen wird, hey, das und das gibt's, das kannst du ausprobieren. Und nicht erst, wenn du vielleicht 20 bist, dass du selber draufkommst, ah ja, das gibt's.
Hast du nämlich schon das Gefühl gehabt, dass da irgendwie das Handbiken für dich, dass du es erst sehr spät entdeckt hast auch?
Ja, und was ich auch finde, für Leute, die was eine Beeinträchtigung von Geburt anhaben, ich finde das so ja ein bisschen, dass einem auch das schmackhaft gemacht wird, ihr könnt es trotzdem probieren, obwohl ich ganz viele Leute sagen, das probiere ich gar nicht, weil das schaffe ich auch nicht. Aber ich denke mir, ich hätte mir auch denken können, das schaffe ich nicht, probiere ich gar nicht. Aber ich bin halt so, ich probiere es und dann kann ich noch immer sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und darum, also da soll ich auch zum Beispiel die Eltern von den Kindern oder Jugendlichen, die was auch Beeinträchtigung von Geburt her haben, so in andere Kinder motivieren, probiert das aus, probiert verschiedenste Sportarten aus. Und weil ganz viele Kinder oder Jugendliche wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Zumindest kenne ich voll viele im Bekanntenkreis, die was gar nicht gewusst haben, dass die und die Sportart ausprobieren können.
Mhm. Naja, das glaube ich auch. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt langsam doch in der Öffentlichkeit stehst und dich auch in den Medien wahrnimmst oder zum Beispiel liest, Elisabeth Egger erzählt, das junges, aufstrebendes, oberösterreichisches Sporttalent. Gewöhnt man sich da schon langsam dran?
gewöhnen tue ich mich, glaube ich, nie drauf. Aber es ist, ja, es ist voll schön, dass, wenn man so positiv in der Zeitung steht. Aber ich glaube, ja, nein, ich glaube, gewöhnen tut man sich da nicht dran. Aber es ist natürlich schön, wenn man erwähnt wird und wenn eben die Erfolge in der Zeitung stehen. Also das ist schon besonders.
Würdest du sagen, dass das Handbike durchaus eine beliebte Sportart ist? Also gerade was auch das ZuschauerInneninteresse angeht. Ich springe jetzt ein bisschen wieder zurück zu den Paralympischen Spielen. Jetzt waren zwar in Tokio nicht wirklich Zuschauer da, aber glaubst du, wäre grundsätzlich schon das ein Sport, wo es sehr viele Interessenten geben würde?
Also von den Zuschauern her kann ich sagen, haben wir immer sehr, sehr wenig. Also wo vielleicht ein Zuschauer sind, ist beim Linz-Marathon, weil wir sind immer die Ersten, die starten. Und dann kommen die Inline-Skater und dann die Läufer. Und da kann es sein, dass schon manche an der Strecke stehen und anfeuern. Aber richtig viele Zuschauer haben wir eigentlich nicht. Es könnte mehr sein, sagen wir so.
Dann werden wir jetzt ordentlich die Werbetrommel rühren, damit ja beim nächsten Event viele dabei sind. Was macht denn das mit dir, wenn da viele Zuschauer jetzt wären am Rand?
Ja, also mich freut es natürlich schon, aber in gewisser Weise, ich muss mich dann eh so aufs Fahren konzentrieren oder so auf mich, dass ich gewisse Sachen dann einfach gar nicht wahrnehme. Oder ich höre es natürlich schon, wenn wer voll mich anfeuert oder so.
Bei den Paralympischen Spielen und auch bei anderen Wettkämpfen werden die Athletinnen ja in Klassen eingeteilt, also basierend auf Grad und Art der Behinderung, damit das Rennen und der Wettbewerb auch fair und ausgeglichen bleibt. Welche gibt es denn da, welche Klassen?
Es gibt die Klasse, also nur vom Paracycling und vom Handbike, die Klasse H1, Handbike 1, Handbike 2, Handbike 3, Handbike 4 und Handbike 5. Und es kommt halt immer auf die Art oder die Lähmung vom Querschnitt drauf an. Je höher das der Querschnitt ist, wenn du zum Beispiel einen ganz hohen Querschnitt hast, bist du zum Beispiel H1. Und zum Beispiel H5, denen fällt zum Beispiel der Unterschenkel oder der ganze Fuß. Die H5er sind zum Beispiel die Kniebiker, wo wir vorher geredet haben, dass man da drinnen kniet. Okay. Und von H1 bis H4, die sind eigentlich alle in einem Handbike, in einem liegenden Handbike.
Alles klar. Und jetzt bist ja du 2023 das letzte Mal bei der Paracycling-Europameisterschaft in Rotterdam gefahren. Für den Verein RSC Heindl Oberösterreich, den hast du vorher, glaube ich, auch schon angesprochen, dem bist du ja schon sehr lange treu, dem Verein. Wie ist denn diese EM für dich gelaufen?
Ja, also zur EM in Rotterdam, es war jetzt nicht das beste Rennen meiner Karriere und da habe ich sicher schon bessere gehabt, aber es war natürlich ja voll super, dass ich da teilnehmen habe können, weil es ist trotzdem Europameisterschaft und ja.
Magst du uns kurz erzählen, was denn nicht gut gelaufen ist an dem Rennen?
Ja, also ich glaube, also es war erstens war für die äußeren Umstände, es war sehr windig. Und zweitens, es ist mir irgendwie körperlich auch nicht so gut gegangen, wie ich mich sonst immer fühle. Also ich habe mich einfach nicht so gut gefühlt, wie ich mich sonst fühle. Und ja, also ich glaube einfach, das Gesamt hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Was sind denn so verschiedene Learnings, die du aus deinen Wettkämpfen schon mitnehmen kannst, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt wahrgenommen, ich nehme für den nächsten Wettkampf mit, so soll es nicht laufen, also, oder das kann ich besser machen?
Was ich gleich beim ersten Wettkampf mitgenommen habe, immer genügend Zeit einplanen, dass man rechtzeitig zum Start kommt. Also, weil das ist mir beim Armrennen passiert, beim ersten internationalen, damals in Rosenau, da war ich, glaube ich, ja, die einzige vom Verein, bin ich dort gestartet, habe noch nicht wirklich wen kennt und bin sehr knapp zum Start gekommen. Und da natürlich ist man dann voll nervös und dann, ich glaube, kurz vor dem Startschuss habe ich dann den Helm noch offen gehabt. Also alles ist ein bisschen schief gegangen. Also das Rennen an sich war dann voll gut, also fürs erste Mal voll super. Aber eben im Vorhinein, da war ein bisschen alles stressig, alles durcheinander. Und ja, da habe ich schon mitgenommen, genug Zeit einplanen für alles nochmal doppelt kontrollieren, ob man die Startnummer oben hat oder ob man den Helm zu hat. Und einfach so ganz viele Kleinigkeiten, ja, habe ich mir da mitnehmen können. Und das passiert mir jetzt sicher nicht mehr.
Das ist sehr gut. Und aus den anderen Wettkämpfen, also ich habe auch schon das Gefühl, dass man immer wieder was Neues lernt und mitnehmen kann. Gerade wenn man jetzt das, wo man sich gedacht hat, das passiert mir nicht mehr, das kann ich jetzt umsetzen, passiert wieder das Nächste. Hast du da ein bisschen jetzt schon deine Routine gefunden?
Also ich tue heute immer so die Standards kontrollieren, habe ich eh genug Luft drinnen, halt der Trinkschlauch, fällt mir nicht runter während fahren oder ja, habe ich eh meine Startnummer am richtigen Fuß oben kleben, habe ich eh in Zeitmesser richtig montiert, dass mir die Zeitnehmung funktioniert und einfach so, so Standards. Und natürlich kann immer wieder was passieren, wo man sich denkt, oh je, das hätte ich jetzt besser machen können oder das sollte nicht passieren. Aber bis jetzt muss ich sagen, hat alles dann wieder gut funktioniert.
Sehr gut. Was ist denn dein nächstes sportliches Ziel?
Ja, mein nächstes sportliches Ziel, so allgemein, ich versuche natürlich, dass ich, wenn wir es jetzt auf die Rennen beziehen, dass ich bei jedem Rennen einfach wieder besser, also besser werde im Gegensatz zum Vorjahr. Wenn es da schon Vergleichszeiten gibt, zum Beispiel, wenn man schon das Rennen schon mal gefahren ist. Und natürlich nehme ich mir für mich selber vor, dass ich einfach allgemein im Training besser werde und einfach allgemein bei den Rennen auch eine gute Zeit für mich persönlich einfahre. Egal welcher Platz dann rauskommt, aber dass ich einfach sagen kann, ich bin zufrieden mit der Zeit und es passt für mich.
Welche allgemeinen Herausforderungen hast du denn im Laufe deiner Karriere jetzt schon erlebt?
Ja, also das würde ich jetzt nicht grundsätzlich als Herausforderung bezeichnen, aber wie ich 2016 da zum Handbiken angefangen habe, war ich halt die einzige Dame in Österreich, die was das überhaupt wettbewerbsmäßig dann gemacht hat. Und ja, also in so einer Männerdomäne ist halt schon mal, sich zu behaupten, ist schon sicher nicht ohne. Aber ja, genau, also sie waren alle, oder sie sind immer alle sehr hilfsbereit gewesen und so. Aber wenn du so als einzige Dame da mit, keine Ahnung, 15 Männern da mittrainierst, versuchst du da, dass du irgendwie mithältst und ja.
Hast du das schon das Gefühl, dass du dich da extra beweisen musst?
Was heißt beweisen? Aber einfach so, man will halt dann auch gewisse, ja, man möchte halt dann auch genauso erfolgreich sein wie andere oder wie die anderen Männer.
Seid ihr mittlerweile mehr Athletinnen geworden?
Mittlerweile sind wir mehr Athletinnen, genau.
Wie viele?
Also eine stehende und nur zwei weitere Handbikerinnen.
Genau. Na bitte,
die Gruppe sind aber, wächst. Die sind aber beide, wie gesagt, in einer anderen Klasse eingeschuft. Und da können wir jetzt nicht wirklich gegenseitig vergleichen. Aber ja, wir sind schon gewachsen, sagen wir mal so.
Aber ihr könnt gemeinsam trainieren, oder?
Genau, also.
Wenn ihr Ausfahrten macht oder vor allem im Fitnesscenter, trainierst du immer im Verein, oder?
Ich trainiere eigentlich nur für mich alleine. Also es gibt schon vom RSC Heindl immer in paar Wochen Abständen, zum Beispiel geht es im Frühling, ich glaube alle 2 bis 4 Wochen. Vom Anfänger bis zum Profisportler, da trainieren halt alle dann gemeinsam. Also. Und je nachdem auch, wer Zeit hat und weil manche sind nicht da, weil sie auf Trainingslager sind. Aber die meiste Zeit, muss ich sagen, trainiere ich für mich alleine.
Okay. Wer waren denn Leute, die da dich besonders unterstützt haben in deiner sportlichen Karriere und in der Erreichung deiner Ziele?
Also als erstes auf jeden Fall meine Familie. Also ohne die war ich sicher nicht da, wo ich heute bin. Auch was meine Behinderung betrifft. Also wenn meine Eltern nicht so dahinter gewesen wären, weil ich habe Zwillingsschwester, also wenn die nicht so dahinter gewesen wären, dass wir so jetzt sind, wie wir sind, also ohne die war die sicher nicht, geschweige denn war die, glaube ich, nicht einmal zum Handbiken gekommen. Also ja, denen habe ich schon sehr viel zu verdanken. Und natürlich auch meine Sponsoren, die was ich habe, ohne die geht es natürlich auch nicht. Und natürlich so eben wie mein Trainer oder Ernährungsberater, die sind auch wichtig, dass man die hat. Also.
Du bist ja seit 2023 Mitglied der Energie AG Sportfamilie.
Genau.
Die unterstützen Einzelsportlerinnen aus Oberösterreich. Wie sieht denn da eure Kooperation aus?
Ja, es ist so, ich bin damals angeschrieben worden von der Energie AG Sportfamilie. Und ja, die haben mich zu einem Gespräch eingeladen. Und ich bin jetzt stolzes Mitglied der Energie AG Sportfamilie.
Sie strahlt über das ganze Gesicht. Ein wahrhaftig stolzes Mitglied. Was hast du denn noch für andere Sponsoren?
Zum Beispiel die Firma Ökofan, vielleicht kennt man die. Und ganz wichtig auch die Firma Urtotechnik. Zum Beispiel die, von denen habe ich auch meinen Rollstuhl. Und zum Beispiel die sind in dem Sinne auch voll die Unterstützer für mich, weil da steht die Firma teilweise zwei Mitarbeiter von einer zur Verfügung, dass mit mir zu Rennen fahren. Und ja, das ist sehr lobenswert.
Das ist super. Was spielen die Sponsoren denn für eine Rolle? Also jetzt hast du schon gesagt, manchmal stellen sie Equipment, manchmal schicken sie sogar Personen mit. Wie wichtig sind denn die Sponsoren in deiner Karriere?
Also Sponsoren sind auf jeden Fall wichtig. Es hilft natürlich auch sehr viel finanziell, weil dass man sagt, man fährt jetzt zu einem Weltcup, die sind halt schon ein paar tausende Euro, sage ich jetzt mal so, wenn du eine ganze Woche unterwegs bist. Und meistens fährst du zu zweit, also meistens fährt eben mein Papa mit. Und eben das Hotel zu finanzieren, dann, wenn du rechnest, das Kilometergeld oder einfach das Nenngeld für das Rennen und einfach die Kosten, was da so anfallen, da sind Sponsoren schon sehr wichtig.
Jetzt würde mich auch interessieren, was kostet denn ungefähr ein Handbike? Also da gibt es sicher auch Modelle von bis. Vielleicht kannst du uns da ungefähr einen Rahmen sagen. Gerade weil du am Anfang gesagt hast, du bist eher mit einem restaurierten Bike gefahren und dann nach einiger Zeit erst auf ein gescheites Rad umgestiegen. Das ist sicher finanziell auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Also es ist auf jeden Fall nicht billig. Und also das, was ich jetzt gerade habe, hat damals gekostet, ohne irgendwelche Zusatzausstattung oder sonst was, hat kostet 15.000, ich glaube 600. Und das zweite, was ich jetzt gerade mir gekauft habe, hat kostet 18.000. Aber natürlich, das neuere ist jetzt wieder um 3 Kilo leichter wie das alte. Und natürlich, und ja, es ist nicht billig. Also es ist, man kann sich fast einen Kleinwagen drum kaufen, also um das Geld. Aber es ist wieder kein Massenprodukt, was du jetzt in jedem Radgeschäft oder sonst was kriegst. Also du meinst zum Beispiel, ist von der Tschechei extra gebaut worden. Und ja,
genau. Ist üblich, dass man da Sonderanfertigungen hat.
Genau.
Das Fahrrad. Okay. Gibt es denn da generell so technische Entwicklungen oder Innovationen, die dir da total geholfen haben beim Handbike-Fahren? Oder wo du sagst, boah, die Veränderung wäre echt noch notwendig, da hapert es noch ein bisschen?
Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, fällt mir jetzt nicht wirklich was ein, wo ich mir denke, das gehört noch extrem verbessert, weil ich denke mir, das, was ich mir jetzt gekauft habe, das ist schon so modern und so, also das ist eine ganz andere Liga als wie mein altes Rad. Also man liegt da schon viel tiefer drinnen und wie gesagt, das hat jetzt nur noch 11 Kilo oder 10 Kilo und ja, also es ist schon sehr modern, das Ganze.
Sehr cool. Wer war denn für dich so oder wer ist denn für dich denn so ein sportliches Vorbild?
Im Handbikesport ist auf jeden Fall der Schweizer Heinz Frey und der Jetzi Blatt.
Warum sind die Vorbilder für dich?
Ja, weil der Heinz Frey zum Beispiel, der aus der Schweiz kommt, der fährt jetzt auch noch und der ist über 60, fährt noch voll erfolgreich und ja, also das ist einfach für mich, ja, dass du deinen Sport einfach so lange machst und so lange dabei bist und einfach nicht sagst, und jetzt höre ich auf, weil es mich nicht mehr gefreut. Also ja, irgendwie. Und abgesehen von Sport, es gibt voll viele Leute, die was mich einfach inspirieren, wo ich mir denke, wow, und die Person ist cool und das möchte ich auch. Ich habe schon so viele Leute kennenlernen dürfen. Und da waren ganz viele Leute dabei, wo man denkt, wow, und das möchte ich auch irgendwie kennen, was die Person kann.
Gibt viele inspirierende, genau, Charaktere da draußen. Ja. Hattest du auch eine Frau aus dem Sport als Vorbild oder war das schwierig, weil ihr so wenige seid?
Also im Handbikesport habe ich eher eben nur männliche Vorbilder, weil es eben vor mir hat es nicht, also es hat schon Namen gegeben, die was Handbike gefahren sind, aber eben keine Wettbewerbe. Ja, also ich bin da so in das Handbike-Team da mit reingekommen und eben international gibt es natürlich dann schon andere Damen. Aber ja, für mich waren eben das meine zwei größten Vorbilder bis jetzt.
Okay. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade Handbike fährst?
In meiner Freizeit mache ich gern, also da tue ich irrsinnig gern reisen. Ich zum Beispiel so Städtereisen, so für 3-4 Tage und so, also das mache ich extrem gern. Oder auf Konzerte, das sieht man ja ganz oft. Oder zum Beispiel, ich backe voll gern für andere, so Kuchen und so. Oder Zimtschnecken. Und ja.
Was hörst du denn so für Konzerte?
Verschieden von Coldplay bis zu Manfred & Sons oder Herbert Grönemeyer oder Sönne Mannheims, ganz verschieden, oder Birdy oder heuer zum Beispiel vorher zu Taylor Swift und ja, also ganz durch die Bank, außer so Volksmusik oder so, das bin ich jetzt nicht. Aber so eigentlich alles, was man im Radio hört und abseits vom Radio auch.
Du kannst dich als eine der Glücklichen schätzen, die ein Ticket für Taylor Swift bekommen hat.
Ja, genau.
Machst du das manchmal, dass man so Wettkampfreisen durchaus dann verbinden kann, um sich die Stadt auch anzuschauen?
Ja, also ich denke mal, wenn man ein paar Tage vorher dort ist oder so, wenn man die Strecken schon kennt oder wenn man sich die Strecken schon angeschaut hat, wenn man ein paar Stunden Zeit hat, dann glaube ich, spricht nichts dagegen, wenn man sich einmal kurz die Stadt anschaut oder einfach den Ort, wo man da die Zeit verbringt.
Wo hat dir denn der Flair derweil am besten gefallen, wo du dachtest, wow, cool, da darf ich jetzt Rennen fahren, das ist schon eine coole Gegend.
Man fährt eigentlich die meisten Rennen in der Stadt drinnen und da sieht man nicht wirklich was von der Gegend an sich.
Also irgendeine schöne Stadt? Oder auch nicht? Bist du da so im Rennfokus drinnen, dass man gar nicht
ja, also, wo es natürlich schön ist, aber das ist jetzt in Österreich so ein kleines Rennen, ist der Mondsee-Marathon. Da ist natürlich schon schön, da fährst du einmal im Mondsee rundherum und da ist irgendwie schon schön, weil eben, ja,
der Mondsee
ist
halt
einfach schön. Ja, ja.
Ja, verstehe ich gut. Bist du ein Naturmensch?
Teils, teils, würde ich sagen. Also, ja. Also, Berge muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so, ja. So, ich bin grundsätzlich gerne in der Natur. Zum Beispiel in den Bergen wohnen wäre nichts für mich. Also, ich bin auch gerne in der Stadt und darum wohne ich auch in der Stadt, weil zum Beispiel nur am Land sein wäre jetzt keine Option für mich.
Da braucht man dann schon noch die Vorteile, die genau, die Stadt so bringt.
So ein bisschen die Abwechslung ist schon super.
Okay. Hast du noch irgendeine Message, die du gern mit der Welt teilen würdest? Vielleicht auch in Bezug zum Parasport.
Was mir jetzt ganz schnell einfällt, ist das, man soll einfach Dinge probieren, bevor man sagt, das kann ich nicht. Also ich denke mir, probieren und dann kann man noch immer sagen, geht's oder geht's nicht. Aber wenn ich im Vorhinein schon sage, es geht nicht und ich habe es noch nicht einmal probiert, das, also man soll es zumindest einmal probieren. Oder sich trauen, dass man es macht. Also.
Und jetzt ab in den Schwitzkasten.
Mit Schweiß verbinde ich
Training.
Wenn ich keine Handbikerin wäre, dann wäre ich
Parareiterin, denke ich.
Ein Tipp für mein 15-jähriges Ich ist
Sich mehr zuzutrauen.
Ein Role Model zu sein bedeutet für mich?
Ja, ich möchte ganz besonders ein Vorbild sein für die Menschen, die was auch von Geburt eine Behinderung haben, dass ich denen in gewisser Weise ein Vorbild sein kann, dass ich sagen kann, ihr könnt es genauso Sport machen und ihr könnt es genauso ganz hoch hinausschaffen.
Bei einer Wettkampfreise darf auf keinen Fall fehlen?
Ja, die ganze Ausstattung. Und natürlich zum Beispiel so, wie es bei mir ist, ich habe Zöliakie, das ist eine Glutenunverträglichkeit. Ich schaue halt immer, dass ich zum Beispiel auch glutenfreies Brot mit habe, weil ich weiß halt nicht, ob es vor Ort wirklich was gibt. Und darum ist das immer das Equipment, was immer mitkommt, also egal wohin.
Sehr gut. In dieses Land möchte ich unbedingt noch reisen.
Ich würde gerne mal nach Hawaii fliegen oder heuer fliege ich dann auch im Herbst nach L.A. oder nach Australien, da würde ich auch noch gerne hin.
Lauter ferne Ziele.
Ja, oder zum Beispiel wieder nochmal nach Japan oder dann eben wirklich die Stadt anschauen und wirklich in der Stadt wohnen und nicht nur, so wie es in Tokio war, vom Bus bis zur Rennstrecke, wieder in den Bus und wieder bis zum Hotel und schon ein bisschen was sehen von der Stadt. Und
da war es ja schon sehr limitiert, oder?
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Da kriegt man nicht ganz so viel mit, ja. Gibt es noch etwas, was die Welt über Elisabeth Egger erfahren sollte?
Was möchte die Welt über mich erfahren?
Ist das ein Aufruf, wenn man was wissen möchte, kann man dich einfach fragen.
Genau, also ich glaube, es ist einfach so, wenn man über mich was wissen mag, dann ist, glaube ich, schon so am besten, man fragt mich einfach. Ich bin ja ein sehr offener Mensch.
Dann danke ich dir, Elisabeth, für dieses spannende Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Gerne, danke schön.
Das war Strong and Seen, Sportlerinnen im Spotlight. An alle Hörer und Hörerinnen, danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und likest. Wenn dir das Projekt gefällt und du unsere Arbeit wertschätzen möchtest, dann mach das doch bitte auch gerne monetär, indem du ein Abo abschließt oder auch ganz einfach eine freiwillige Spende schickst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Dadurch sorgst du dafür, dass die Sportlerinnen weiterhin eine Bühne bekommen und auch viele spannende Folgen aufgenommen werden können. Lass uns auch gerne eine Bewertung für den Podcast da, am besten auf Spotify und Apple Podcast, und lass uns in den Kommentaren wissen, welche Leistungssportlerin du gerne noch zu Gast hättest. Bis bald in einer weiteren Folge Strong and Seen.